Direkt aus Europa, Nummer 301, Seite B.
Deutschlandfunk. Informationen am Morgen.
Mit Christine Heuer. Guten Morgen. Eine Realschule im Berliner Wedding wird gerade bundesweit bekannt, weil dort Deutsch gesprochen werden soll. Selbstverständlich ist das nicht, denn 90% der Schüler, um die es hier geht, sind nicht in Deutschland geboren. Deutsch ist nicht ihre Muttersprache. Dass die Rektorin der Schule nun per Hausordnung verordnet hat, dass alle Schüler auf dem Schulhof und bei Schulveranstaltungen nur Deutsch sprechen sollen, ist auf ein geteiltes Echo gestoßen. Die Schüler selbst sind mit der neuen Regelung gar nicht unzufrieden, wie Viktoria Eglau im Wedding herausgefunden hat.
Fünf nach halb zehn vormittags in der Herbert-Hoover-Realschule im Berliner Bezirk Wedding beginnt die große Pause. Zeit für ein bisschen Erholung und einen Plausch auf dem Schulhof oder, wenn es so kalt ist wie in diesen Tagen, auf den Fluren des Schulgebäudes. Dass die Schüler der Herbert-Hoover-Realschule ihre Pausengespräche nur auf Deutsch führen dürfen, hat in Berlin Kritik nicht nur von Migrantenverbänden hervorgerufen. Die 16-jährige Halime, die aus einer türkischen Familie stammt, stört es nicht.
Wir sind ja an der Schule, sind wir ganz viele verschiedene Nationalitäten und das ist eigentlich so oder so Deutsch, also die Sprache, die wir sprechen, weil wir müssen ja uns auf einer Sprache verständigen. Und ich finde es auch selbstverständlich, dass man auf einer deutschen Schule Deutsch sprechen muss. Ich weiß gar nicht, warum der ganze Wirbel jetzt gemacht wird. Ich finde es eigentlich ganz selbstverständlich.
Der ganze Wirbel wurde ausgelöst, als in der vergangenen Woche die türkische Zeitung Hürriyet über die Deutschpflicht an der Herbert-Hoover-Schule berichtete. Seit 1,5 Jahren gilt dort eine Schulordnung, die den Gebrauch der deutschen Sprache nicht nur im Unterricht, sondern auch während der Pausen vorschreibt. Auf dem ganzen Schulgelände soll, so hat es die Schulkonferenz beschlossen, stets Deutsch gesprochen werden, genauso wie bei Ausflügen und Klassenfahrten. Warum sich die Schule zu dieser Regelung entschloss, erklärt Hans-Joachim Schriefer, der stellvertretende Direktor.
Dadurch, dass wir einfach von den Schülern überrollt wurden, mit dem Migrationshintergrund, mussten wir einfach handeln. Wir haben ja 90% Migrationshintergrund und in unserer Schule werden ungefähr so 10 Sprachen gesprochen. Das Problem der Schüler ist bei uns die doppelte Halbsprachigkeit. Sie können weder ihre eigene Muttersprache teilweise nicht richtig und Deutsch auch nicht.
90% Schüler nicht deutscher Herkunft, die nachmittags und abends im Familien- und Freundeskreis meist die Muttersprache sprechen. Zu Hause, das ist Türkisch pur, sagt die 16-jährige Halime, die die Deutschpflicht als Schülervertreterin in der Schulkonferenz mitbeschlossen hat. Dass die Weddinger Realschule ihre Schüler verpflichtet, auch in den Pausen nur Deutsch zu sprechen, stößt beim bildungspolitischen Sprecher der Grünen im Berliner Abgeordnetenhaus Özkan Mutlu auf Unverständnis.
Ich bin der Auffassung, dass das Verbot des Gebrauchs anderer Sprachen als Deutsch im Schulhof, bei Wandertagen, bei Klassenfahrten im Grunde auch grundgesetzwidrig ist, weil das ist schon eine Diskriminierung und eine Diskriminierung darf es gemäß Artikel 3 Grundgesetz nicht geben.
Der Grünen-Abgeordnete Mutlu ist Kurde und reagiert allergisch auf Sprachverbote. Durch die Regelung an der Herbert-Hoover-Schule fühle er sich an das früher geltende Verbot der kurdischen Sprache in der Türkei erinnert, sagt er. Auch Özkan Mutlu weiß um die Bedeutung der Sprachkompetenz für das Gelingen der Integration. Doch statt einer Deutschpflicht setzt er auf freiwillige Abmachungen und Förderung.
Die Kinder sollen alle Deutsch lernen. Da gibt es allgemeinen Konsens. Verbot ist der falsche Weg, Sanktionen sind der falsche Weg, Anreize brauchen wir.
Auch türkische Organisationen wie die Türkische Gemeinde in Deutschland und der Türkische Bund in Berlin-Brandenburg verurteilen das Vorgehen der Herbert-Hoover-Realschule. Die Berliner Linkspartei hält die Deutschpflicht auf dem Pausenhof ebenfalls für den falschen Weg. Dagegen hat sich der Koalitionspartner SPD hinter die Schulleitung gestellt. Bildungssenator Klaus Böger unterstützt die Maßnahme ausdrücklich.
Ich finde es richtig und gut, wenn eine Schule mit über 90% Kindern nicht deutscher Herkunft in einem demokratischen Verfahren in der Schulkonferenz sich selbst eine Regelung gibt und sagt, bei uns in der Schule soll und wird im Unterricht ohnehin Deutsch gesprochen und auch auf dem Schulhof und auf dem Schulgelände während der gesamten Schulzeit. Eine Diskriminierung oder gar eine Verletzung kultureller Identität kann ich darin nicht sehen.
Dennoch vorschreiben will Senator Böger das Modell der Weddinger Realschule anderen Berliner Bildungseinrichtungen nicht. Die Schulen müssten eigenverantwortlich entscheiden, wie sie das Sprachniveau ihrer Schüler verbessern wollten. An der Herbert-Hoover-Realschule ist die umstrittene Deutschpflicht nicht das einzige Instrument der Sprachförderung. Die Zahl der Deutschstunden wurde dort von den üblichen 4 auf 6 Stunden pro Woche erhöht und der Deutschunterricht findet in kleinen Gruppen statt. Alle Maßnahmen fänden Anklang bei den Eltern, meint der stellvertretende Schulleiter Hans-Joachim Schriefer.
Also im Grunde können wir sagen, dass wir eigentlich Zulauf haben schon und Eltern auch gezielt Kinder bei uns hier an der Schule anmelden. Also Eltern sind schon hinterher, dass ihre Kinder eben besser Deutsch sprechen. Wenn ich an die ersten Elternschaft denke, die konnten kein Deutsch. Und dann kamen die Eltern, die dann schon hier auch schon mal die Schule durchlaufen hatten, die konnten dann schon besser Deutsch. Aber wir haben jetzt die Situation, dass die Eltern, die in der dritten Generation sind, kein Deutsch können. Und die Kinder auch nicht.
Ob während der großen Pause auch einmal Türkisch, Kurdisch oder Arabisch gesprochen wird, ist nur schwer zu kontrollieren. Das weiß auch Hans-Joachim Schriefer. Die Lehrer würden Schüler, die ihre Muttersprache sprechen, ermahnen, aber nicht bestrafen, erläutert er das Prozedere. Nur noch Deutsch zu reden sei auch nicht einfach, meint Jebri, stellvertretender Schülersprecher.
Die Lehrer nehmen es schon sehr ernst, aber die Schüler nicht so. Denn die reden erstmal auf Deutsch und danach so einfach so auf Türkisch. Also da kommen schon einfach Wörter auf Türkisch vor. Das ist Gewohnheit, denn man spricht ja öfters mit den Freunden außerhalb der Schule Türkisch, aber auch Deutsch.
Halime, Vertreterin in der Schulkonferenz, gibt zu, dass sie mit türkischstämmigen Mitschülern ab und zu türkisch redet.
Als wir die Regelung bekommen haben, wurde uns erklärt, dass wenn wir auf dem Hof stehen und wir sind dann, sagen wir mal, 4 Türken, dann können wir türkisch sprechen. Aber sobald einer dazukommt, der die Sprache nicht versteht, aus Höflichkeit, sollte man dann schon auf Deutsch reden, damit jeder, der anwesend ist, halt versteht, über was man redet. Man wird nur ermahnt, also sprecht nur mal Deutsch, oder das ist ja nicht die Sprache Deutsch, die du sprichst. Man wird nicht bestraft oder man kriegt auch keinen Ärger. Da gibt es auch keinen Druck von den Lehrern oder so.
In der Herbert-Hoover-Realschule ist die große Pause vorbei. Die Diskussion über die Deutschpflicht wird wohl noch eine Weile weitergehen.
Eine Reportage aus Berlin von Viktoria Eglau.
Deutschlandfunk, DLF-Magazin.
Heute mit Hans-Jürgen Bartsch. Einen schönen guten Abend. Die Deutschen bekommen zu wenig Kinder, das ist Fakt und das ist ein Problem. Mit der steuerlichen Absetzbarkeit von Kinderbetreuungskosten will die Bundesregierung künftig zumindest ein wenig gegensteuern. Einige bekommen hierzulande aber Kinder, die sie besser nicht bekommen sollten, junge Mädchen, die noch minderjährig sind. 23.000 von ihnen werden pro Jahr Mutter, obwohl sie selbst eigentlich noch den Schutz ihrer eigenen Mutter bräuchten. Darunter sogar solche, die unter 10 Jahre alt sind, oft wird abgetrieben. Alles ganz schlimm, urteilt die Hauptschule Emil-Barth-Straße in Düsseldorf. Sie gibt ihren Schülerinnen jetzt künstlich echte Säuglingspuppen mit, damit ihnen die Lust am Kinderkriegen erst einmal gründlich vergeht. Daniele Funke hat eine Schülerin 4 Tage lang für uns begleitet.
Ich darf dir hiermit ganz offiziell die Geburtsurkunde überreichen. Das Baby Brian wird heute offiziell hier eingeweiht in unser Projekt. Es ist geboren am 26. Januar 2006. Die Mutter ist die Nina Hülsmann. Unser Baby wiegt 3000 Gramm und ist 50 Zentimeter groß.
Vorsichtig legt Projektleiterin Karin Kohnen die Babypuppe in die Arme seiner Mama Nina. So also beginnt der erste Tag im Leben des Brian. Der kleine Brian ist ein echter Prachtbursche. Ganz rosige Haut hat er, ein paar angedeutete Haare und schöne, große, dunkle Augen. Noch trägt er nur ein Hemdchen und eine dünne Hose. Nun muss er eingekleidet werden. Daher geht's erstmal zu einem nahegelegenen Baby-Second-Hand-Shop. Auf dem Weg dorthin erzählt Nina, was sie für die kommenden Tage so geplant hat.
Ja, heute gehe ich noch raus. Am Wochenende bleibe ich dann halt nur zu Hause. Also und ab und zu mal so spazieren gehen.
Brian scheint ein ruhiges Baby zu sein. Er liegt brav in seinem Kinderwagen und gibt keinen Ton von sich. Und das, obwohl es klirrend kalt ist und er noch nicht mal eine Decke hat. Die zierliche Nina hat frostige Hände vom Schieben und ihre Jacke tief ins hübsche Gesicht gezogen. Irgendwie scheint ihr die Situation etwas peinlich zu sein. Und deshalb wirkt es auch so, als sei sie nicht nur wegen der Kälte froh, dass sie das Geschäft endlich erreicht und den Kinderwagen in die Ecke stellen kann. Schnell gleitet ihr Blick weg von Brian zu den Ständern mit der Babykleidung.
Wie süß, ne? 8,50 Euro. Tue ich mal wieder weg. Zu teuer.
Eine halbe Stunde später hat Nina die Grundausstattung für den kleinen Sohn zusammen.
Eine Decke, ein paar Schuhe, 4 Mützen, dann ich glaube 3 Bodies, dann Schlafsachen und dann noch so Sachen.
Baby Brian hat den Einkauf verschlafen und scheint auch keine Anstalten zu machen, irgendwann mal loszukrähen. Also geht's erstmal in ein Café auf einen Kaffee. Schon als Nina den Kinderwagen am Seniorenstammtisch vorbeischiebt, hat sie alle Blicke auf sich vereint. Sie fühlt sich unwohl, setzt sich in die hinterste Ecke und zieht die Jacke aus. Und gerade als die älteren Damen sich langsam wieder ihrer Sachertorte zuwenden wollen und Nina einen Schluck trinken will, wird der kleine Brian das erste Mal wach. Nina holt schnell die Milchflasche aus dem Rucksack.
Ja, trinken wir dann. Wickeln. Alle gucken schon.
Den Seniorinnen vom Nachbartisch bleibt das Sahnebaiser schier im Hals stecken. Mit offenen Mündern starren sie Nina und ihr wütend brüllendes Baby an. Ein junges Pärchen am Nachbartisch kichert und tuschelt. Nina ist verzweifelt, unsicher, hektisch, weiß nicht, was sie tun soll. Trinken will er nicht, gewickelt hat sie ihn. Nochmals versucht sie die Flasche, diesmal mit Erfolg. Nina hat jetzt einen Vorgeschmack auf das, was alles noch auf sie zukommt. Abends will sie noch in einen Jugendclub, um gemeinsam mit Freundin Debbie Hausaufgaben zu machen. Natürlich muss sie Brian mitnehmen, aber da dort nicht geraucht wird, ist das kein Problem, sagt sie. Am nächsten Morgen in der Schule erzählt Nina, dass Brian nachts zweimal wach war.
Um 2 Uhr morgens und um 5 Uhr morgens. Ja, dann habe ich erstmal geguckt, was er wollte. Dann habe ich erstmal mit der Flasche probiert. Wollte der nicht, dann Windel wechseln, wollte der. Und 5 Minuten später hatte der einen Hunger. Und danach, nach 10 Minuten, musste der ein Bäuerchen machen und dann habe ich wieder geschlafen.
Mittlerweile kennt Nina das Baby schon besser. Sie wirkt wesentlich selbstsicherer und erzählt fast schon liebevoll von den Eigenarten des kleinen Brian.
Ja, wenn er in die Windel macht, dann merkt, also er drückt auch. Man merkt das. Ja, gestern habe ich den Pullover ausgezogen, hinten waren ja diese Knöpfe, habe ich den kurz auf den Bauch gelegt, dann hat er direkt so gehustet. Ja, dass er keine Luft, also nicht so richtig Luft bekommt.
Und auch der abendliche Besuch im Club scheint ihr gut getan zu haben. Freundin Debbie klopft ihr anerkennt auf den Arm.
Als wir im Club waren, hat die sich die ganze Zeit um den gekümmert und auch die anderen, die da waren. Ja, und dann hat die mal so gesagt, was die jetzt machen sollen.
Nina ist sich über den Sinn und Zweck des Elternpraktikums durchaus bewusst. Es soll klar machen, wie viel Stress und Verantwortung das Mutterdasein gerade als junges Mädchen bedeutet. Auch Debbie ist sich sicher, dass sie so jung auf gar keinen Fall ein Baby möchte.
Ja, ist schon ganz süß, aber man kann halt dann nicht so Ausbildung und so machen, dann hätte man eh nicht viel von dem Baby. Und weil wir dann, dass uns dann bewusst wird, also was das so ein Baby auf sich bringt und dass es eigentlich mit einem richtigen Baby halt dann noch schwerer sein würde.
Projektleiterin Karin Kohnen begutachtet die schlafende Babypuppe im Kinderwagen.
Also ich finde, die Nina macht sich unheimlich gut, sie ist unheimlich souverän. Und wenn ich das so vergleiche und an mich früher denke, ich hätte das, glaube ich, in dem Alter nicht gekonnt. Ich finde, sie bringt wirklich schon eine Reife mit, die außergewöhnlich ist für ihre 14 Jahre.
Am nächsten Tag bleibt Nina zu Hause. Sie sagt, sie sei genervt von den Blicken der Leute im Bus und auf der Straße. Und sie ist müde. Brian hat in der Nacht zuvor wieder geschrien und auch jetzt weint er.
Ich nehme jetzt die Flasche und versuche ihn zu füttern. Ja, auch nicht. Aber keine Ahnung. trinken will er auch nicht. Vielleicht ist er nur nörgelig, keine Ahnung.
Als Brian sich endlich beruhigt, kommt Ninas Hund Vicky ins Zimmer. Interessiert beschnüffelt der schwarze, zottelige Hund erst die Babysachen, die Nina auf dem Bett verteilt hat, dann den kleinen neuen Mitbewohner. Nina ist sichtlich genervt. Irgendwie bestimmt das Baby den ganzen Alltag und Freiraum gibt's nur wenig.
Also ich war gestern im Internet und dann wollten sich auch welche mit mir treffen und so, aber ging nicht. Dann habe ich eine Freundin, kam dann zu mir.
Nina setzt sich auf die Couch und klopft Brian leicht auf den Rücken, während sie seinen Kopf stützt. Von ihrem leichten Frust lässt sie Brian jedenfalls nichts merken. Ob sie Gefühle oder Zuneigung entwickelt habe für Brian. Nina weiß das vehement von sich. Sie schüttelt energisch den Kopf, schließlich sei er ja nur eine Puppe. Ihre Mutter sitzt auf der Couch und signalisiert, dass sie da einen ganz anderen Eindruck hat. Sie erlebt ihre Tochter nämlich äußerst fürsorglich.
Ich finde das gut zu sehen, wie Nina das Baby bemuttert. Ja, wie sie damit umgeht, ist schon schön, sehr sorgsam.
Als der letzte Morgen mit Brian anbricht, öffnet eine ganz andere Nina die Tür. Bislang hat Nina, trotz Stress oder Hilflosigkeit, immer gelächelt. Jetzt hängen ihr die Haare wie im Gesicht, sie trägt eine alte Jogginghose. Nina ist sichtbar völlig fertig. Leise schleicht sie sich zum schlafenden Brian ins Zimmer.
Diese Nacht war ziemlich hart. Also seit gestern hat er fast nur durchgemacht. Und eigentlich will er immer erst trinken, dann Bäuche machen und dann wickeln. Aber der wollte dann 2-3 Mal hintereinander gewickelt werden. Und das erstmal rauszufinden, das war schwer. Ja, ich bin auch müde.
Nur noch wenige Minuten, dann ist Ninas Elternpraktikum beendet. Brian liegt warm eingepackt und zufrieden in seinem Kinderwagen. Nina sitzt auf ihrem Bett, schaut ihn erschöpft an und streichelt ihm zum Abschied noch einmal übers Köpfchen.
Also ich bin auch froh, dass es jetzt zu Ende ist, aber irgendwie auch nicht, weil irgendwas fehlt. Dieses Aufpassen. Ja, aber ich bin auch froh, dass ich nachher wieder raus kann. Ich konnte jetzt die ganzen Tage nicht raus. Ja, und ich bin froh, wenn ich wieder durchschlafen kann. Also, ja. Kleiner Brian, mach's gut und pass auf dich auf.
Brian war kein Kind, Brian war eine Puppe, eine lebensechte. Jungen Mädchen in Deutschland soll die Lust am Kinderkriegen vergehen, ein Projekt an einer Hauptschule in Düsseldorf, Daniele Funke berichtete.
Südtirol Journal. Grüß Gott, ich bin Christian Bassani, ich heiße Sie herzlich willkommen zu einer halben Stunde Information. Tiroler Stil gegen neumoderne Kästen. Das Bauen in Südtirol. In 7 Minuten ist es 12:30, Sie hören das Südtirol Journal Mittagsmagazin. In Berlin läuft von heute bis Samstag die Fruit Logistica, die wichtigste europäische Messe für Früchte- und Gemüsemarketing. Der Frischfruchthandel präsentiert sich in Berlin inklusive Informationen vom Anbau bis hin zum Vertrieb und zur Lagerung von Obst und Gemüse. Unter den über 1000 Ausstellern ist auch Südtirol mit dabei, mit einem Gemeinschaftsstand der heimischen Obstwirtschaft, Renate Brucker berichtet.
Für Südtirol ist die Fruit Logistica vor allem als Präsentationsplattform für Äpfel wichtig. In Berlin werden die Äpfel dem Fachpublikum vorgestellt und auch viele Verkaufsverträge abgeschlossen. Diesmal hat Südtirol seinen besonderen Auftritt. Heute Nachmittag wird die neue Marke Südtiroler Apfel GGA offiziell präsentiert. GGA, das bedeutet geschützte geografische Angabe, also eine geschützte Herkunftsangabe der EU, sowie beim Speck, erklärt der Obmann des Verbandes der Obstgenossenschaften Matthias Josef Kamper.
Das heißt, dass diese Angabe geschützt ist, also Südtiroler Apfel ist geschützt in ganz Europa. Und den darf nur jener die Bezeichnung Südtiroler Apfel haben, der auch in Südtirol wächst und die Sorten, die auch darin enthalten sind.
Die traditionellen Südtiroler Apfelsorten tragen seit Juli alle die GGA-Auszeichnung, sagt Gamper. Insgesamt sind es 9 Sorten. Falls neue Sorten dazukommen sollen, muss eigens dafür angesucht werden. Als idealen Präsentationsort für die GGA-Auszeichnung der heimischen Äpfel bezeichnet Landwirtschaftslandesrat Hans Berger die Fruit Logistica in Berlin, weil dort Fachpublikum aus aller Welt präsent ist.
Für uns bietet diese Fruit Logistica eigentlich den besten Rahmen, unsere geschützte geografische Angabe des Südtirolapfels vorzustellen, denn das ist für uns einer der wichtigsten Schritte der Obstwirtschaft in letzter Zeit. Denn damit können wir uns abheben von vielen anderen. Wir haben eine Bezeichnung, die uns identifiziert. Und ich glaube, hier hat die Obstwirtschaft mit der Handelskammer und mit uns gemeinsam einen ganz wichtigen Schritt gesetzt und große Arbeit geleistet.
Dieses Abheben der Südtiroler Äpfel von anderen Äpfeln wird immer wichtiger, unterstreicht Berger. Die Konkurrenz aus Osteuropa und China spürt die Südtiroler Apfelwirtschaft jedes Jahr stärker.
Das Angebot wird immer größer. Und wer nicht identifizierbar ist, verschwindet in dem großen Topf, in der großen Masse. Und das soll dem Südtiroler Apfel nicht passieren, weil wir eine sehr gute Qualität, also ein Premiumprodukt haben. Wir haben einen Sortenspiegel, der breit gefächert ist. Und wir haben natürlich auch Strukturen im Lande, die technisch super ausgerüstet sind. In der Vermarktungstätigkeit müssen wir jetzt unbedingt diesen Schritt setzen, dass der Südtiroler Apfel eben etwas Besonderes ist.
Bergers Aufforderung geht an die Obstwirtschaft, die strengen GGA-Kriterien jetzt auch einzuhalten, um bei den Kontrollen auch zu bestehen. Monatelang war zwischen Bozen, Rom und Brüssel um den Antrag auf Zuerkennung der geschützten geografischen Angabe für Äpfel gerungen worden. Immer wieder hat Rom Klärungen verlangt und Sorten gestrichen, Einwände erhoben und Details bemängelt. Der lange Kampf hat sich aber ausgezahlt, erklärt Wirtschaftslandesrat Werner Frick. Einerseits sind die Qualitätsbemühungen des Landes belohnt worden.
Und andererseits haben wir durchgesetzt, dass dieser Dachbegriff Südtirol jetzt massiv verwendet werden kann. Und das heißt letztlich, dass dieser große Produktionsbereich Äpfel eine zusätzliche Kraft bekommt. Man kann fast sagen, die Äpfel dienen Südtirol und Südtirol hilft den Äpfeln.
Auf der Fruit Logistica in Berlin, der größten europäischen Obst- und Gemüsemesse, wird am Nachmittag die neue Marke Südtiroler Apfel GGA offiziell vorgestellt. Die heimischen Äpfel tragen somit, ähnlich wie der Speck, eine geschützte Herkunftsangabe der Europäischen Union.
Renate Brucker hat berichtet. Es ist kurz nach 12:30, der Countdown für die Olympischen Winterspiele in Turin läuft. Vor allem bei uns in Südtirol fiebert man den Wettkämpfen entgegen. Hier ist nun Gunde Bichler mit den Südtirol-Schlagzeilen.
Grüß Gott. 50 Sportler aus Südtirol nehmen an den Olympischen Winterspielen in Turin teil. Sie stellen damit den größten Anteil einer Provinz. 34 Sportler kommen vom Südtiroler Wintersportverband, 16 stellt der Eissportverband. Insgesamt nimmt Italien mit 185 Athleten an den Winterspielen teil. Heute haben die Internetvoranmeldungen für ein Medizinstudium in Österreich begonnen. Das betrifft vor allem Südtiroler Studenten, die in Wien oder Innsbruck Medizin studieren wollen. Alles weitere über Südtirol und die Welt erfahren Sie im Internet unter www.nachrichten.it.
Südtirol Journal. 12.33 Uhr, das war Gunde Bichler mit den Südtirol Journal Schlagzeilen. Südtirol Journal, das Wetter. Südtirol scheint weiterhin vom Wetter begünstigt, auch der heutige Donnerstag hat sonnig begonnen.
Südtirol ist wetterbegünstigt durch den Nordföhn und auch der Sonntag, der dürfte recht schön bleiben.
Damit sind wir am Ende vom heutigen Südtirol-Journal angelangt. Wir hatten diese Themen. Das Land hat einen Beirat für Baukultur eingesetzt. Es geht darum, zwischen Kitsch und hypermodernen Bauten zu entscheiden. Die Kellerei Bozen will ihren Sitz in Gries abreißen und neu aufbauen. Heimatpfleger befürchten eine Aufweichung des Ensembleschutzes. Südtirol erhofft sich durch die Präsenz bei der Messe Fruit Logistica in Berlin neue potenzielle Abnehmer für unser Obst. Als Redakteur im Studio verabschiedet sich Christian Bassani. Ich wünsche noch einen schönen Nachmittag.
Südtirol Journal. Morgen wieder ab 10 nach 12.
Deutschlandfunk. Informationen am Morgen.
Am 48. Tag des Jahres begrüßt Sie Jochen Spengler. Guten Morgen. Genau 10 vor 8. Die Ausbreitung der hoch ansteckenden Vogelgrippe über weite Teile Deutschlands ist offenbar nicht mehr zu verhindern. Bundeslandwirtschaftsminister Horst Seehofer rechnet trotz aller Schutzmaßnahmen mit weiteren Fällen, nicht nur in Mecklenburg-Vorpommern. Dort wurde inzwischen bei etlichen Vögeln der Erreger H5N1 nachgewiesen. Eine Reportage aus Mecklenburg-Vorpommern von Almut Knigge.
Ein Blick auf die Landkarte verrät, hier oben im Nordwesten von Rügen schieben sich der Rassauer Strom und der Brezer Bodden tief in die Landzunge hinein und teilen Deutschlands größte Insel fast in zwei Hälften. Deshalb gibt es hier an der engsten Stelle, gerade mal 350 Meter breit, eine Fähre, die Wissower Fähre. Die erspart einen riesengroßen Umweg, will man ganz in den Norden zum Kap Arkona. Am anderen Ufer hat sich Helge Ziro einen alten Lokschuppen zu einer kleinen Pension ausgebaut. In wundervoller idyllischer Umgebung, so heißt es in dem Prospekt. Gäste hat er im Winter normalerweise nicht.
Bin ich gar nicht darauf eingestellt, ehrlich. Ich lasse die Küche umbauen. Ich lasse die Küche umbauen, doch, habe ich genug da, aber ich lasse die Küche umbauen und jetzt über Nacht höre ich sowas. Ja, ich habe das heute Morgen um 5:30 im Radio gehört und war natürlich total erstaunt. Und als ich dann hier auf die Fähre raufgefahren bin, habe ich schon die ganzen Kamerateams gesehen und gesagt, dass dann gerade unser kleiner Ort hier oben mit unseren neuen Häusern hier gerade betrifft. War natürlich ein kleiner Schock schon. Ne?
Aber wirklich nur ein kleiner, denn tote Schwäne sind in harten Wintern wie diesem keine Seltenheit. Wenn der Boden zufriert, finden die Tiere keine Nahrung mehr und verhungern.
Bloß dieses Jahr haben wir dann mitgekriegt, dass viele vom Ordnungsamt dann hergekommen sind und die dann gleich eingesammelt haben, ne? Und die dann auch mitgenommen haben.
Am Tag 1 der Vogelgrippe in Deutschland ist am späten Vormittag vom Ordnungsamt nichts zu sehen. Dafür aber jede Menge Kamerateams aus ganz Deutschland. Sogar das dänische Fernsehen filmt seit dem Morgengrauen die gespenstische Kulisse. Es ist kalt und es ist windig. Draußen auf dem Eis liegen festgefroren mit bizarr verrenkten Hälsen 10, 20 tote Schwäne, einige treiben im Wasser, haben sich im Uferschilf verfangen. Ein toter Vogel liegt auf der Straße, dazwischen ohne jegliche Absperrung, wie sie eigentlich im Notfallplan der Landesregierung vorgeschrieben ist, jede Menge Reporter und ein paar Schaulustige. Das sind die Szenen, die später, als sich die Lage zuspitzt, am Tag 2 der Vogelgrippe zu heftiger Kritik am Krisenmanagement der Landesregierung führt. Vor Ort zumindest bei den Rüganern herrscht größtenteils Gelassenheit. Aber es sind auch erste kritische Stimmen zu hören.
Ja, man hat nicht geglaubt, dass das hier rüberkommt. Man hat nur gehört, da unten, und da haben wir gedacht, ja, uns betrifft das nicht und zu uns kommt das nicht. Und
ja. Passiert das nicht, genau.
Das ist schon komisch, dass es hier ist, aber machen wir da jetzt keinen Kopf.
Bei uns sind hier rundherum Wildgänse und Wildenten, und was da passiert, ich habe keine Ahnung.
Ängste gibt es da eigentlich nicht, aber ist natürlich schon ein bisschen bedrohlich irgendwie, wenn das so näher rückt, ne? Aber es gibt ja keinen Grund zur Panik.
Hallo. Einmal, 3,70 bitte.
Auch die Fähre setzt jeden Tag von 6 bis 19 Uhr über. Panik herrscht ganz woanders, oder besser die Panik vor der Panik. Rügens Landrätin Kerstin Kastner hat sich kurz blicken lassen am Ort des Geschehens und eilt dann zurück ins Amt. Pressekonferenz.
Ja, meine sehr verehrten Damen und Herren, der heutige Tag ist kein schöner für die Insel Rügen. Umso mehr hoffe ich, dass Sie uns helfen, dass wir mit dieser Situation umgehen. Ein Bürger der Insel hat angerufen und hat gesagt, Frau Kassner, Vogelpest ist keine Katastrophe für die Insel, aber ich bin gespannt, was daraus gemacht wird.
Nach den Kreideabbrüchen im letzten Jahr will auch die Leiterin des Krisenstabes, Ulrike Lukas, vor allem eins, Negativschlagzeilen so klein wie möglich halten.
Es waren heute schon Anrufe, wir wollen morgen in Urlaub fahren nach Rügen. Wie ist das? Die Presse sagt, es ist alles abgesperrt. Am Rügendamm sei alles abgesperrt. Ist eine Lüge insofern. Wir haben nur die Schutzzonen sind ja nicht für die normale Bevölkerung abgesperrt, sondern nur abgesperrt für die Geflügelhalter. Die haben Schutzmaßnahmen einzuführen. Aber ansonsten ist ja nichts abgesperrt und das ist irgendwie in falschen Hals gegangen.
In der Tat, auch am Ende von Tag 2 ist so gut wie kein Fundort richtig abgesperrt. Ein paar Kilometer vom ersten Fundort entfernt laufen auch noch ein paar Hühner frei herum. An die Stallpflicht halten sich längst nicht alle. Oder sie schlachten, so wie Karin Strede.
Also die Entscheidung ist gefallen. Heute früh am Frühstückstisch. Die können abgeholt werden, können geschlachtet werden. Ich möchte mit dem Gedanken nicht leben, dass meinen Tieren hier irgendwas passieren kann. Und deshalb werden sie abgeschafft. Im Sommer haben wir Gäste auf dem Hof und das würde sicherlich Unruhe bringen.
Doch für kommerzielle Züchter wie Harald Janssen oder Biobauer Cousin ist die zweite Stallpflicht innerhalb nur weniger Monate existenzbedrohend.
Wer da wieder Nutznießer ist davon, das sind die Käfigbarone, ne? Die werden ihre Eier los. Ich habe jetzt im Bekanntenkreis rumgehorcht, die alle so 10, 12, 15 Hühner zu Hause haben. Die haben ihre Häute größtenteils abgeschlachtet.
Ja, erstmal wird die Saison, wie sie sonst Anfang Februar beginnend stattfindet, ausfallen. Die Erfahrung aus dem Herbst lehrt, dass die Kunden ja erstmal verstört sind, verunsichert sind, dass sie abwarten und dass sie erstmal nicht kaufen.
Der Wirt des Witterer Fährhauses verdient wider Erwarten weiter etwas Geld. Am Samstag werden wieder eine Menge Journalisten erwartet. Da will sich Bundesverbraucherminister Horst Seehofer vor Ort über die Lage auf Rügen informieren.
Die Vogelgrippe auf Rügen, das war eine Reportage aus Mecklenburg-Vorpommern von Almut Knigge. Es ist 8:02, um 8 die Nachrichten, um 8:10 hören wir uns wieder, sofern Sie mögen.
Übungsaufgabe. Schreiben Sie bitte, was Sie hier hören, auf Blätter A4 mit weitem Zeilenabstand, indem Sie jede zweite Zeile zum Verbessern freilassen. Schreiben Sie aufs erste Blatt Ihren Namen, Ihre Adresse und eine Faxnummer, unter der Sie zu erreichen sind, und schicken Sie das dann bitte bis Monatsende an die Redaktion. Ishiyama Shosai, Japan 171-0021 Tokio, Toshimaku, Nishi Ikebukuro 5-21-6-205. Innerhalb von 2 Wochen bekommen Sie dann als Fax Ihre Zensur von 1 bis 10 Punkten, 10 sehr gut, und den Text, damit Sie selber verbessern, was Sie geschrieben haben und sich überlegen, woher diese Fehler kommen und was Sie noch üben müssen. Was Sie hören, ist eine Zusammenfassung eines Teils dessen, was Sie letztes Mal in Direkt aus Europa auf Deutsch gehört haben. Wenn Sie Schwierigkeiten haben, hören Sie sich das bitte noch einmal an und sehen Sie sich im Beiheft an, wie die Eigennamen geschrieben werden. Vokabeln schlagen Sie bitte in einem Wörterbuch nach.
Meine Damen und Herren, hören Sie jetzt bitte die Übungsaufgabe zu Direkt aus Europa Nummer 300. Vor 17 Jahren gab es die Mauer noch. Die gab es da schon seit fast 28 Jahren. Damals gab es auch die Sowjetunion noch, und zwar schon seit mehr als 71 Jahren. Aber Gorbatschow war da schon seit 4 Jahren Generalsekretär des Zentralkomitees der Kommunistischen Partei der Sowjetunion. Deshalb wurde die Sowjetunion bei der Ostberliner Maiparade am 1. Mai 1989 nicht mehr als Freund der DDR erwähnt. Ein Jahr vorher hatte man noch geglaubt, sich zur brüderlichen Verbundenheit mit der KPdSU bekennen zu müssen. Das tat man in der DDR nun nicht mehr. Erwähnt wurde nur noch ganz allgemein die Bruderparteien aller sozialistischen Länder. Vor 17 Jahren erschien von Direkt aus Europa auf Deutsch schon Nummer 100. Von der 100. Tonbandkassette sind in Nummer 300 3 Berichte vom 1. Mai vor 17 Jahren aus der DDR, aus der alten Bundesrepublik, wie es sie bis 2. Oktober 1990 gab, und aus Polen. Die Sender der alten Bundesrepublik hatten seit 1973 nicht nur ständige Korrespondenten in Polen, sondern auch in der DDR. Der Bericht aus Polen kam aus Warschau, wurde in West-Berlin auf Tonband aufgenommen und später gesendet. Dabei hat man aber nicht beachtet, dass der Korrespondent, als er seinen Bericht telefonisch durchgab, noch einmal angefangen hat und darum gebeten hatte, den ersten Anfang wegzulassen. Das hat man beim Sender aber nicht getan, weil das niemandem aufgefallen war. In Polen gingen immer noch viele mit kleinen roten Fahnen und Papierblumen zur Maifeier der Kommunistischen Partei, aber 3-mal so viel gingen zum Grab eines Priesters, der im Herbst 1984 von polnischen Offizieren ermordet worden war. Die Mörder hatten das für die Partei getan, waren aber bestraft worden. Zu dieser Demonstration am Grab des ermordeten Priesters hatte die Freie Polnische Gewerkschaft Solidarität aufgerufen. Sie war 1980 gegründet worden, 1982 aber von der polnischen Regierung verboten worden und erst vor 2 Wochen wieder zugelassen worden. Die Anhänger der Freien Gewerkschaft fuhren gut gelaunt mit der Straßenbahn zu ihrer Demonstration. Sie hatten Spruchbänder und Plakate bei sich. Die Kommunisten fuhren auch mit der Straßenbahn, aber in der entgegengesetzten Richtung. Da sagte niemand etwas gegen sie, denn den Anhängern der Freien Gewerkschaft gab die Tatsache, dass sie viel mehr waren als die Kommunisten, das Gefühl, schon halb gesiegt zu haben. Vor 17 Jahren gab es in der alten Bundesrepublik schon mehr als 2 Millionen Arbeitslose, das waren 8% der Beschäftigten. Inzwischen sind in ganz Deutschland 5 Millionen arbeitslos. In der alten Bundesrepublik forderten die Redner der Gewerkschaften bei den Maikundgebungen schon damals eine stärkere Bekämpfung der Arbeitslosigkeit und ein soziales Europa. Auf der zentralen Gewerkschaftskundgebung im Ruhrgebiet warf der Gewerkschaftsvorsitzende der Bundesregierung vor, im Kampf gegen die Arbeitslosigkeit gescheitert zu sein. 17 Jahre später gilt das erst recht. In Ostberlin marschierten ein halbes Jahr vor der Eröffnung der Mauer immer noch Hunderttausende mit auf Stäben montierten Papiertauben als Zeichen des Kampfes für den Frieden, Plastikblumen, Papierfähnchen und Spruchbändern stundenlang an der Ehrentribüne vorbei, auf der die führenden kommunistischen Politiker standen. Nur einer fehlte, Der Chef der Ostberliner Parteiorganisation, der ein halbes Jahr später die Öffnung der Mauer veranlasste. In der ganzen DDR wehten die Fahnen, auch über dem großen Ostberliner Hotel, in dem man nur für Westgeld übernachten konnte, wehten die roten Fahnen der Kommunisten und Fahnen in den deutschen Farben schwarz-rot-gold, aber mit dem Hammer und dem Zirkel aus dem Staatswappen der DDR. Man sah überall Bilder von Marx, Engels und Lenin, aber keins von Gorbatschow, dem sowjetischen Parteichef. Der Chef des Kommunistischen Gewerkschaftsbunds der DDR sagte, im 40. Jahr ihres Bestehens sei die DDR ein blühendes Land. Dort sei eine Gesellschaftsordnung mit wahrhaft menschlichem Antlitz entstanden. Das war die Übungsaufgabe zu Nummer 300. Danke.